Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen beim Bredocast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und ich spreche in diesem Format mit Medienforschenden über ihre Arbeit. Heute tue ich das mit Irene Bruhr und Luisa Prüschel. Die beiden haben vor kurzem ein ziemlich dickes Paper veröffentlicht zum Thema Wissenschaftskommunikation beziehungsweise zur Rolle von Intermediären in der Wissenschaftskommunikation. Sie haben darin das Science Media Center Germany untersucht und werden uns heute darüber erzählen. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Eine kurze Vorstellungsrunde. Irene, du bist Doktorandin am HBI seit 2018 schon, ne?
Stimmt.
Ende 2018 und beschäftigst dich in deiner Forschung mit Wissenschaftskommunikation.
Richtig.
Externer Wissenschaftskommunikation, muss man dazu sagen. Ne? Also das bedeutet, wie Wissenschaft nach außen kommuniziert, also zum normalen Volk sozusagen und nicht zu anderen Wissenschaftlern.
Ich sehe das ein bisschen breiter, also auf jeden Fall, wie Wissenschaft in die Öffentlichkeit kommuniziert wird, wie man über Wissenschaft spricht und nicht nur Wissenschaftler, sondern zum Beispiel auch Journalisten oder, wie wir gleich hören werden, Intermediären.
Ja, du warst ja schon mal hier im Bredocast, ich glaube vor einem Jahr oder so. Ich kann mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr erinnern, wann das war. Ich verliere so das Zeitgefühl in der Pandemie, aber ich glaube, es war letztes Jahr, ne?
Ich glaube, es war 2020, ja.
Es war auf jeden Fall Sommer oder so. Wir waren nämlich in einem Raum zusammen. Da war die Pandemie gerade ein bisschen, hat uns gerade ein bisschen Ruhe gelassen. Und da haben wir darüber gesprochen, da haben wir über Methoden gesprochen, über deine Lieblingswissenschaftliche Methode, die Ethnographie, mit der du ja auch für dieses Paper jetzt gearbeitet hast. Wer sich den Podcast anhören will, wir werden ihn unten verlinken. Das sei jetzt nur in Kürze erwähnt. Aber Ethnographie ist ja eine Methode, die der Anthropologie entlehnt ist. Du bist ja eigentlich Anthropologin und forscht auch mit anthropologischen Methoden in der Medienforschung.
Richtig, ja, das stimmt.
Luisa, du bist studentische Mitarbeiterin am HBI seit Oktober 2019, also auch schon eine Weile. Du hast aber quasi jetzt die ganze Pandemiezeit mitgenommen und kommunizierst hauptsächlich mit uns über Online und digitale Medien. Genau, du arbeitest mit Irene zusammen und Jan-Henrik Schmidt, der auch in dieses Projekt involviert ist. Und bist jetzt eigentlich, also ich muss sagen, euch zwei sehe ich jetzt in letzter Zeit oft nur gemeinsam auftreten, weil du ja so derart verwoben bist mit diesem Projekt. Und jetzt war auch meine Frage, wie üblich ist das eigentlich, dass studentische Mitarbeiter halt gleich so ein Paper rausknallen? Also du bist ja Zweitautorin, ne?
Das stimmt.
Vielleicht muss ich das Irene fragen, ist das normal, dass studentische Hilfskräfte gleich so...
Also man muss sagen, es ist ein Arbeitsbericht.
Okay, ja.
Es wird jetzt nicht veröffentlicht in einem Peer-Reviewed Journal, muss man noch
nicht. Okay, da, gut,
noch ja, nicht. Das ist auf jeden Fall die Grundlage dafür, dass man das noch machen könnte, so. Ob das üblich ist, weiß ich nicht. Luisa ist ja auch eine meiner ersten studentischen Mitarbeiterinnen. Aber es war sehr wertvoll auf jeden Fall, um sie von vornherein so tief damit in der Forschung mit einzubinden, weil, na, wie wir das letzte Mal im Bredocast auch besprochen haben, die Ethnographie ist ja sehr interpretativ und da hilft es unglaublich, wenn jemand anderen sich auch sehr gut mit den Daten auskennt, auch den Interviews angehört hat und sich auch durch die Feldnotizen durchgeblättert hat und dass man dann zusammen zu bestimmten Interpretationen kommt, sodass man mal abchecken kann, ach, hast du das auch so gesehen? Und deswegen finde ich es auch mehr als fair und auch eigentlich natürlich, also selbstverständlich, dass Luisa dann auch an diesem Arbeitsbericht mitschreibt und ohne Luisa hat diesen Arbeitsbericht nicht in Form stattgefunden. Ja. Also, muss man ganz deutlich sagen.
Ja, vielleicht an dieser Stelle auch einfach die Werbung für vielleicht Studenten, die sich gerade überlegen, am HBI zu arbeiten.
Ja,
man kann hier direkt irgendwie dann als Autor was publizieren. Ja, auf jeden Fall cool. Ich habe reingelesen in das Paper. Das ist ja ziemlich, ja, nicht Paper, man muss sagen Arbeitsbericht. Es wurde von Irene korrigiert, ein Arbeitsbericht. Der ist natürlich auch unten verlinkt. Darin habt ihr euch das Science Media Center Germany genauer angeguckt. Erklärt doch mal bitte kurz für jemanden, der das nicht kennt, was ist denn überhaupt das Science Media Center Germany?
Also Science Media Center generell sind einfach redaktionelle, intermediäre Organisationen, die eben zwischen Wissenschaft und Journalismus stehen. Und die Idee von Science Media Center kommt eben ursprünglich aus Großbritannien. Da wurde 2002 das erste eröffnet. Mittlerweile gibt es 6 weltweit, die eben unabhängig voneinander arbeiten. Und das Spannende am Science Media Center Germany ist, also insgesamt ähneln sich die Missionen und Aufgaben von Science Media Centern schon sehr, aber sie unterscheiden sich dann eben doch wieder darum, wie nah sie zur Wissenschaft oder zum Journalismus sich eben positionieren. Und das Science Media Center hat eben in Germany hat als Hauptpublikum eben den Journalismus. Also die Aufgabe ist es sozusagen, JournalistInnen mit wissenschaftlicher Expertise zu unterstützen, über eben neue wissenschaftliche Forschung oder Themen, die relevant für die öffentliche Debatte sein könnten. Mhm. Das hat man jetzt ja bei Covid-19 auch gesehen. Genau, und das machen sie eben zum Beispiel in Form von Zusammenfassungen von Forschung durch die Aussendung von ExpertInnen-Statements, die sie einholen, oder auch Pressekonferenzen, die sie abhalten. Auch sehr spannend. Vielleicht können wir da später auch noch kurz drüber sprechen. Ja.
Und also kann man sagen, das ist sowas wie eine Nachrichtenagentur, so wie die dpa, oder in welcher Form unterscheidet es sich von solchen Agenturen? Also wenn ich versuche zu erklären, was das ist, dann vergleiche ich das immer irgendwie damit, aber es scheint ja nicht ganz das Gleiche zu sein.
Das stimmt, also es ist schon spannend, sich so zu überlegen, wieso ist es dann keine journalistische Redaktion oder wie du auch gesagt hast, warum ist es dann keine Nachrichtenagentur? Sie sehen sich aber tatsächlich eben nicht als Nachrichtenagentur, weil sie ja auch Wissen tatsächlich einordnen lassen. Also es wird ja nicht einfach nur weitergegeben in dem Sinne, sondern sie holen ja wirklich die Meinungen von ExpertInnen ein und versuchen da eben dadurch diese Aussendungen irgendwie zu erstellen. Und es ist aber eben auch keine journalistische Redaktion. Ja. Genau. Mhm.
Irene, du warst ja da lange vor Ort auch und hast in der Redaktion selbst, du hast ihnen eigentlich über die Schulter geguckt, den Redakteuren, einige Wochen lang. Das sind Journalisten, die da arbeiten oder Wissenschaftler oder?
Eine Mischung. Also es gibt da auf jeden Fall viele, wie sagt man das, Journalisten mit langjähriger Erfahrung, die teilweise auch sehr viel Fachkenntnis haben von bestimmten wissenschaftlichen Themen. Und dann gibt es aber auch eine jüngere Generation, die sozusagen noch nie so wirklich in den Journalismus gearbeitet haben, sondern dass sie studiert haben, Wissenschaftsjournalismus zum Beispiel studiert haben und da jetzt angefangen haben. Also es ist eine sehr gute Mischung von langjährigen Wissenschaftsjournalisten und einer jüngeren Generation. Dabei muss man sagen, dass die Redaktion sehr klein ist. Also als ich da war für die Ethnographie, dann war das so 7, 8 Leute sozusagen, inklusive Redaktionsleiter und der eine oder andere, Volontärin, richtig. Manchmal, genau.
Und du warst ja zu einer Zeit da, die recht spannend war. Du hast deine Feldforschung gemacht genau zu der Zeit, als das Coronavirus gerade nach Deutschland kam, ne? Oder als es in China aufgetaucht ist, ich weiß es jetzt gar nicht mehr richtig.
Genau, das war im Januar 2020, war ich das erste Mal da. Und hatten wir natürlich alle nicht vorhersehen können. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass da, als ich da war, die ersten Nachrichten über eine mysteriöse Lungenkrankheit in Wuhan, China, so reinkamen. Und das SMC, weil es eben die Nachrichten, sage ich mal, aus den Wissenschaften, aus den Medien, aus der Politik immer beobachtet, hattet einen sehr guten Draht zu diese Kanäle, worüber diese erste Information kam, und konnte sich deswegen auch sehr gut, sehr schnell vorbereiten. Und das war sehr spannend. Also ich konnte beobachten, das war Januar, also richtig noch sehr früh, aber die potenzielle Relevanz und die potenzielle, sage ich das, Gefahr oder Risiko dieses Virus wurde damals schon ja, wahrgenommen. Also was kann das werden? Darauf hat man sich vorbereitet. Und ich konnte in der Tat schon da schon sehen, wie sich die Redaktion darauf eingestellt hat. Das war sehr spannend. Und das hat uns dann so interessiert, dass wir dachten, wäre es nicht schön, um vielleicht ein paar Monate später nochmal zurückzukommen, mal zu gucken, was sich da alles geändert hat, wie die Redakteure über ihre Arbeit nachdenken, so, wie verstehen sie ihre Rolle. Und das haben wir dann im Oktober 2020 gemacht, also 9 Monate später, tief in der Pandemie, fast, tatsächlich knapp vor dem zweiten Lockdown. Und genau, so konnte ich dann beobachten und mit Interviews nachfragen, wie so die Stand mittlerweile war. Ja.
Das war ja für dich als Forscherin, war das ja, auch wenn das jetzt blöd klingt vielleicht, aber das war schon ein bisschen Glücksfall, also dass du genau zu diesem, also dass dieses Coronavirus kam und du dann den Wissenschaftsjournalismus beobachten konntest, weil der ja wirklich im letzten Jahr so präsent wurde einfach auf der ganzen Welt. Ne? Da wurde man sich so der Rolle des Wissenschaftsjournalismus bewusst, denke ich.
Genau, und das war natürlich auch so. Man hat ja von Wissenschaftsjournalisten auch erwartet, dass sie sofort Einordnung liefern.
Ja,
und das
zu
einer Zeit, in der eigentlich noch ganz vorher, so am Anfang, noch nicht viele sichere wissenschaftliche Kenntnisse da waren. So. Und trotzdem hat man von den Wissenschaftsjournalisten natürlich erwartet, ja, was ist das jetzt? Habt ihr nicht mal eine Experte hier oder da, die uns darüber aufklären kann?
Ja. So. In eurem Paper steht ja auch, Arbeitsbericht steht ja drin, auch dass Christian Drosten, den heute jede Nase kennt, zuerst vom SMC, also dass der da irgendwie involviert war, ne?
Ja.
Entdeckt wurde quasi, kann man das sagen?
Ja, schon ein bisschen, würde ich sagen. Also genau, das SMC hat dann halt eben wahrgenommen, dass besonders auch so in der Hochphase JournalistInnen oft eben gar keine direkten Fragen mehr an Forschende stellen konnten, weil natürlich die WissenschaftlerInnen, die mussten ja auch forschen, also die hatten ja auch nicht gerade wenig zu tun und hatten dann quasi eben diese Idee, diese virtuellen Pressbriefings abzuhalten, bei denen dann eben zum einen JournalistInnen ihre Fragen stellen konnten und halt eben auch ExpertInnen, die sie dann auch gebündelt beantworten konnten. Und bei einem der ersten Pressbriefings, die das SMC eben gehalten hat, war dann eben auch genau Christian Drosten dabei und wurde da quasi entdeckt vom NDR. Genau.
Also zumindest kann man sagen, also diesem Pressbriefing, der war damals noch live, das konnte damals noch, im Februar war es. So, und aber die hat aber unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen von Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen. Und ob sie ihm, also klar, es ist natürlich schwer zu sagen, ob man ihn deswegen entdeckt hat, aber es war schon auffällig, dass er danach sehr häufig aufgetaucht ist, ja.
Und diese Pressbriefings, war das ein Format, das das SMC entwickelt hat im Zuge der Corona-Krise oder ist das etwas, was sie immer gemacht haben? Es hat sich ja einiges geändert, ne, in der Art, wie sie arbeiten während der Corona-Krise. Das habt ihr ja auch erforscht. War das so ein Teil davon?
Genau, also im Zuge der Pandemie musste das SMC dann eben genau anfangen, auch einfach Arbeitsprozesse und im Zuge dessen halt auch Produktionsformate anzupassen. Sie haben schon, also die Idee von Pressbriefings, die war nicht neu. Also sie haben davor schon Pressbriefings abgehalten, aber halt nicht in dieser Form, also eben nicht virtuell. Normalerweise war das dann eben so, dass sie zum Beispiel dann für ein Pressbriefing nach Berlin eingeladen haben. Das war einfach mehr Aufwand und dann natürlich auch in der Pandemie auch nicht mehr umsetzbar aufgrund von dem Virus. Genau, und neben dem virtuellen Pressbriefing haben sie auch noch 2 weitere Formate eingeführt. Das eine ist die kommentierte Publikationsliste. Das war so vor allem die Reaktion darauf, dass sie eben wahrgenommen haben, dass zu Beginn der Pandemie gab es ja erstmal einen wahnsinnigen Mangel an Forschung. Also es gab eine große Unsicherheit und alle wollten wissen, was passiert hier jetzt eigentlich gerade. Und dann haben sie das selbst so ein bisschen beschrieben wie so eine Flut an Papern, die irgendwie plötzlich kamen und die auch oft als Preprints veröffentlicht wurden. Und um das irgendwie einordnen zu können und auch mit diesem Volumen umzugehen, haben sie dann eben genau diese kommentierte Publikationsliste innoviert, also sich.
Da haben dann die Redakteure des SMC ihre Einschätzung über bestimmte Paper dann
genau
veröffentlicht, oder?
Ja, also die haben dann eben immer neue Studien kurz zusammengefasst und eben halt auch klassifiziert. Also eben gesagt, hier, diese Studien, die sind besonders relevant für euch JournalistInnen, die solltet ihr euch vielleicht anschauen. Genau, und das war dann immer eine lange Liste, die da verschickt wurde.
Es ist ja auch, glaube ich, so, dass das SMC Germany in einer Pandemiesituation entstanden ist. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Wurde das nicht gegründet in der Schweinegrippe?
Also das ist eine interessante Erinnerung. Also das stimmt nicht, stimmt halb. Also okay. Die Inspiration dafür ist tatsächlich, hat der Geschäftsführer des SMCs, Volker Stollertz, damals gehabt in der Schweinegrippe, war das glaube ich 2009 oder so. Mhm. Und da ist ihm und viele andere Wissenschaftsjournalisten mit ihm aufgefallen, es fehlt eigentlich in Deutschland an guten Zugang zu wissenschaftlicher Expertise, also wissenschaftlicher Forschung einerseits, aber auch tatsächlich Zugang zu wissenschaftlichen Experten. Was können wir da machen? Und zu der Zeit gab es schon das Science Media Center in Großbritannien, Science Media Center UK, was so schon seit 2002 aktiv ist. Und diese Idee fanden sie attraktiv. Also die Wissenschaftspressekonferenz hat dann auch eine Umfrage in die Community der Wissenschaftsjournalistinnen durchgemacht, sage ich mal, durchgeführt, um zu gucken, ob da irgendwie Animo für war, also ob Leute das gut finden würden, so ein Science Media Center, was irgendwie die wissenschaftliche Expertise bündelt für den Wissenschaftsjournalismus. Mhm. Und da gab es einen Bedarf und so ist es dann gekommen. Also dann hat es noch einige Jahre gedauert, bevor dann ein wirklicher Plan da war, auch eine Finanzierung da war und seit 2016 ist dann das SMC Germany aktiv.
2016. Und hat sich ja innerhalb, also im letzten Jahr, im Pandemiejahr, ziemlich hat an Stellenwert gewonnen, wenn ich das richtig verstanden habe, innerhalb der Journalistenblase.
Ja, das stimmt. Als ich im Januar da war, dann hatte das SMC noch, sage ich mal, 850 akkreditierten Journalisten und Journalistinnen. Und als ich im Oktober da war, ist diese Zahl angestiegen bis 1300 oder so. Mhm. Genau, und wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ich nehme aber mal an, dass es, also ich habe letztens noch kurz telefoniert mit jemandem und es ist wieder gestiegen, also eher gestiegen als nach unten gegangen. Was aber interessant zu sehen ist, ist, dass es nicht nur Wissenschaftsjournalistinnen sind, die sich akkreditiert haben, sondern auch, ja, was man vielleicht Generalisten nennen kann oder sogar Politikwissenschaftsjournalisten. Die sich normalerweise nicht unbedingt mit wissenschaftlichen Themen befassen, aber da die Covid-19-Pandemie und das Coronavirus ja sehr große soziale, politische Aspekte auch hat, müssten sie sich plötzlich auch damit beschäftigen.
Ja. Es wurde so ein allumfassendes Thema einfach. Also ich finde das voll spannend, weil Irene, du hast ja deine Forschung begonnen, da war die Pandemie noch nicht da, wir wussten noch nichts vom Coronavirus und wir wussten auch nicht, wie wichtig Wissenschaftsjournalismus mal werden wird. Und wie fandest du damals, warum war es damals wichtig, als du dein Projekt begonnen hast, warum fandst du damals, dass es wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das SMC zu erforschen? Und wie blickst du da jetzt drauf? Hat sich das geändert?
Hat sich das geändert? Also einiges hat sich für mich eigentlich klar gemacht. Also ich fand so oder so, fand ich das Science Media Center eine wahnsinnig interessante Organisation, eben weil sie eine intermediäre Position bezieht. Sie gehört eigentlich nirgendwo dazu. Es gehört nicht zur Wissenschaft, es gehört nicht zum Journalismus, es ist irgendwas dazwischen. Und was macht es in diese prekäre Position? Wie bewegt es sich da so dazwischen? Das fand ich so oder so interessant. Und ich glaube, mit der Covid-19-Pandemie hat sich das nochmal deutlich gezeigt, dass das SMC als Intermediär unglaublich flexibel sein muss, ne? Und sehr abhängig ist auch, wie sagt man das, quasi ja, gegenseitige Beziehungen führen muss mit verschiedenen Akteuren aus verschiedenen Feldern, verschiedenen Bereichen, also aus der Wissenschaft. Sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass sie gute Kontakte mit den Journals haben, damit die ihnen neue Studien weiterleiten. Sie müssen natürlich sehr gute Beziehungen haben mit Wissenschaftlern und WissenschaftlerInnen, die ihnen Expertenaussagen machen. Da müssen sie natürlich Vertrauen gewinnen bei den Journalisten, ne, damit sie überhaupt die Inhalte weiter benutzen und so. Mhm. Und ich glaube, das hat die Covid-19-Pandemie nochmal alles verdeutlicht und beschleunigt vielleicht auch. Die Beziehungen sind intensiviert. Mhm. Und genau, so Luisa und ich glauben auch, dass sich die Position des SMC sich auch irgendwie zentralisiert hat. Also es ist irgendwie klarer geworden. Das SMC ist da. Und in dem Wissenschaftsjournalismus in Deutschland, glaube ich, kann man es nicht mehr ignorieren, wenn man das wollte. Mhm. Mhm.
Genau, also ihr habt jetzt global gesehen die Rolle des SMC innerhalb der Wissenschaftskommunikation untersucht, mit der Ethnographie, die wir angesprochen haben, und mit Interviews mit den Redakteuren da. Was würdet ihr denn, was sind denn eure Ergebnisse? Wie seht ihr die Rolle und was sind die wichtigsten Aufgaben dieses?
Gute Frage. Also ich glaube, erstens kann man das SMC sehr gut als eine Art Wissensvermittler oder Knowledge Broker umschreiben. Und das ist ein Begriff und damit drückt man eigentlich aus, ein intermediärer Akteur, die flexibel agiert zwischen Wissenssuchenden und Wissensschaffenden. Und das ist eigentlich genau, was das SMC macht. Ne? Irgendwie es versucht herauszufinden, was sind denn die Wissensbedarfe von Journalisten? Was brauchen die Journalisten jetzt? Im SMC werden die übrigens beschrieben als Kollegen und Kolleginnen, was ich interessant finde.
Ah, die Journalisten werden als Kollegen bezeichnet? Okay.
Ja, genau. Was brauchen die Kollegen eigentlich heute? So. Ja. Und dann wird beschlossen, anhand davon wird beschlossen, auf welche Themen man sich konzentriert und welche Expertise eingerollt wird. So, und dann geht das SMC oder die Redaktion sucht dann wissenschaftliche Experten und Expertinnen auf und versucht irgendwie die Fragen, die Wissenschaftsjournalistinnen haben können, zu beantworten mit ihren Expertise. So. Und so das heißt, bewegt sich das SMC sich zwischen diese Felder hin. So.
Mhm. Das heißt, ich kann als Journalistin da anrufen und sagen, hey, ich brauche jetzt zu diesem Thema, brauche ich jetzt wirklich eine Expertenmeinung und dann sucht das SMC für mich.
Kann ist aber eher nicht so gemeint. Also das wäre auch wirklich eine zu große Arbeit, wenn ihr sich da anrufen könnte. Passiert aber auch. Also sie bekommen ab und zu E-Mails. Oder, ich habe hier eine Frage zu, das verstehe ich noch nicht so ganz. Könnt ihr hier mal was zu machen? Passiert auch. Und das nehmen sie dann auch mit. Aber es ist eigentlich eher in der Überlegung, was könnten die Kolleginnen und Kolleginnen da draußen brauchen. Ja. So. Genau.
Du wolltest noch, ja.
Nee, also ich glaube, was wichtig ist dabei zu verstehen, ist, dass das SMC sich natürlich dann immer ein bisschen anpassen muss, ne? Und sich natürlich auch darauf einstellen muss, zum Beispiel, wann die Deadlines für Journalisten sind. Mhm. Was ist so der Tagesablauf für Zeitungsjournalisten oder Fernsehjournalisten so? Und müssen sich also an den journalistischen Alltag und deren Praktiken anpassen. So. Mhm. Und das heißt, das SMC kann man also ein Knowledge Broker nennen. Vermittelt dieses Wissen zwischen beiden Pferden. So. Aber was ganz interessant ist, in der Covid-19-Pandemie hat sich nochmal für uns herausgestellt, auch dass das SMC wie eine Art Vertrauensvermittler oder Trust Broker, so wie wir das im Bericht nennen, platzieren kann. So. Und das sieht man, also mit Covid-19 hat sich natürlich ein sehr komplexes wissenschaftliches Thema in sehr kurzer Zeit an Relevanz gewonnen, ne? in der Gesellschaft und auch der Politik. Und es gab einen sehr großen Bedarf an Orientierung und Einordnung. Und das SMC war da als zentraler Akteur, hat eine zentrale Position eingenommen und könnte irgendwie frühzeitig diese Orientierung bieten. Aber gleichzeitig, und das wissen wir natürlich jetzt auch, hat dieses Thema, ist massiv politisiert geworden und auch polarisiert, ne? Also dieses Thema in der Debatte würde polarisiert so und war nicht mehr nur Wissenschaft, sondern hat auch andere Aspekte mitbekommen so und gleichzeitig haben Journalisten brauchten immer mehr Orientierung. Das SBC war da. Und in diese Stelle konnte das SMC die Beziehungen zwischen Experten und Journalisten nochmal stärken. Also das SMC war einerseits ein vertrauenswürdiger Kommunikationspartner für Expertinnen. Mhm. Also das SMC war da und wenn man beim SMC zum Beispiel in einem Virtual Press Briefing als Experten auftaucht und da etwas sagt, dann kann man davon ausgehen, dass viele Journalisten das wohl mitnehmen und in einen guten, eingeordneten Kontext. Andererseits war das SMC für Journalisten eine vertrauenswürdige Quelle für Expertise.
Ja, ja, ja. So.
Und in dieser Rolle kann man sagen, dass das SMC versucht hat, diese Beziehungen zwischen diesen Feldern zu stärken.
Okay, das war jetzt die zweite Rolle. Also wir halten fest, Knowledge Broker, das der Vermittlung zwischen Wissenssuchenden und Wissenden.
Wissensschaffenden.
Wissensschaffenden. Ja. Die Allwissenden.
Nein, auch Gott nicht. Nee, so nicht, aber dort, dann, wo das Wissen gelagert ist und dort, wo das
genau.
Wissen...
Mhm. Genau, ja. Dann Vertrauensvermittler, also Trust Broker. Und dann gibt es noch eine dritte Säule, die ihr da gefunden habt. Vielleicht kannst du das erklären, Luisa?
Genau, das hat sich für uns auch noch mal wirklich so im Zuge von der Pandemie auch so herauskristallisiert. Das hat ja Irene gerade auch angesprochen, dass da einfach viele öffentliche Debatten gab, die eben stark polarisiert wurden und politisiert. Und man konnte dann, oder Irene konnte dann vor Ort auch im SMC so ein bisschen beobachten, dass es plötzlich auch viel darum ging, dass darüber diskutiert wurde, ja, muss man im Journalismus eigentlich Haltung zeigen? Also wenn es darum geht, ob es jetzt irgendwie um Teststrategien geht oder Impfpriorisierung und dann kommen da ja auch verschiedene wissenschaftliche Debatten, werden dann ja auch in die Gesellschaft getragen und das SMC hatte da aber schon immer oder hat da ja auch eine klare Vorstellung dessen, was sie irgendwie auch als gute und evidenzbasierte Meinungen irgendwie anerkennen. Und genau, da haben sie sich halt in dieser Rolle, die wir als Value Broker bezeichnet haben, verstärkt wirklich auch auf gesellschaftliche und mediale und auch politische Debatten ausgerichtet, wo man irgendwie sagen könnte, dass sie das davor vielleicht nicht so stark gemacht haben. Und das ist auch verknüpft mit einem ganz wichtigen Ziel, das das SMC eben verfolgt, und zwar, dass sie einfach den Stellenwert von wissenschaftlichem Wissen in Politik und Gesellschaft erhöhen wollen. Also sie möchten wirklich erreichen, dass sie möchten dazu beitragen, dass politische Entscheidungen auch wirklich basierend auf wissenschaftlicher Expertise getroffen werden. Mhm. Genau.
Jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage, Irene, weil du hast vorhin gemeint, dass Deutschland oder die Wissenschaftskommunikation in Deutschland würde eigentlich ohne das SMC so nicht funktionieren.
Habe ich das gesagt?
Ja, oder? Hast du das nicht gesagt?
Man kann das SMC nicht mehr ignorieren.
Okay. Vielleicht habe ich mir das jetzt selbst erfunden. Oh Gott. Nee, aber mich würde interessieren, ob du bist ja Niederländerin. Hast du Einblicke, wie das in den Niederlanden funktioniert?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe mich oft gedacht, während der Pandemie auch und auch während ich beim SMC geforscht habe und auch in der Analyse von unseren Daten, dass es eigentlich auch interessant wäre, um mal einen Blick in meinem eigenen Heimatland zu werfen. Und wie geht es da eigentlich?
Ich habe auch keine Ahnung, wie das in Österreich funktioniert, wo ich herkomme. Und ich denke mir halt so, wenn du gar keine weil das ist ja so eine zentrale Anlaufstelle für Journalisten in Deutschland. Ja, ne? Und wenn du immer die Wissenschaftler direkt anschreiben musst, die ja sowieso schon den Tisch voll Arbeit haben.
Das ist bestimmt
schwieriger.
Na, auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat man auch in den niederländischen Wissenschaftsjournalismus gesehen, dass auch die Wissenschaftsjournalisten als Person zum Beispiel richtig attackiert wurden manchmal, weil diese polarisierte Debatte so da war. Und dass es immer schwieriger wurde, eben weil diese ganzen Preprints plötzlich, also weil diese neue wissenschaftliche Befunde zu Covid-19 nicht mehr über den normalen Peer-Review-Prozessen veröffentlicht wurden, sondern zuerst auf, das heißt dann Preprint-Service, die sind eigentlich, ohne dass sie peer-reviewed wurden, sind sie da zu finden. Und das muss man als Journalist alles einordnen, dann auch noch die gezielte, also die richtige Expertinnen irgendwie finden, beurteilen, ob es richtige Expertinnen sind. So, das ist eine Menge Arbeit. Ja. Und das macht man dann alles individuell sozusagen. Und das SMC bündelt das hier in Deutschland und in den UK, denke ich dann auch. Aber hier in Deutschland ist das ich würde sagen, es erleichtert die Arbeit, die Arbeit von Wissenschaftsjournalistinnen in diesem Aspekt. Ja.
Ja. Ja, aber 6 gibt es insgesamt, ne? Habt ihr am Anfang gesagt, von diesen Science Media Center?
Ja, kann sein, ja. Ich muss mal kurz sehen. Also auf jeden Fall in Großbritannien, in Kanada, in Neuseeland, Australien, Deutschland natürlich. Es gab einen in Japan. Gibt es jetzt nicht mehr, hat, glaube ich, mit der Finanzierung nicht geklappt. Ja. Es wurde auch ein gestartet in Taiwan. Ob es das noch gibt, bin ich mir nicht sicher. Letztes Jahr war das so, war doch nicht so ganz klar, ob das klappt würde. Und als ich im Oktober im SMC Germany war, da wurde gesprochen über ein mögliches französisches SMC, was aber dann von der Regierung finanziert.
Das heißt dann CMS oder so. Mal alles umdrehen.
Bestimmt. Genau, aber das wurde dann, es wurde dann von der Regierung finanziert oder gestartet und das würde eher negativ wahrgenommen. Also das SMC ist ja sehr stolz drauf, dass es das SMC Germany ist sehr stolz drauf, dass es unabhängig ist und wird zwar finanziert von einer Stiftung, aber gehört nicht zur Regierung oder zu irgendeinem Medienhaus oder zu einer wissenschaftlichen Einstellung oder so. Es ist unabhängig, genau.
Ja. Ich glaube, haben wir darüber geredet, wie sich das finanziert? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr.
Noch nicht, aber genau, es wird also zum großen Teil von der Klaus-Schirra-Stiftung finanziert. Ja. Genau. Und darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, nennen sie Freunde des SMCs, um da nochmal beizusteuern als Sponsor sozusagen. Ja, ja, genau.
Okay, und vielleicht so zum Abschluss nochmal der Blick nach vorne. Meint ihr, dass sich das jetzt, dass es jetzt überall Science Media Centers aufploppen werden oder wie wird sich das entwickeln?
Ah, das ist eine interessante Frage. Ob es das überall passiert. Also ich denke schon, dass das SMC als Konzept in einen Trend gehört. Achtung, jetzt kommt Jargon. Fachsprache jetzt, aber ich versuche es gut zu erklären.
Ja.
Ich denke, dass es in einen Trend passt, in dem versucht wird, die epistemische Autorität von Wissenschaft und Journalismus wieder herzustellen, wieder zu stärken. Mhm. Also man hat ja irgendwie vielen von uns, sage ich mal, es herrscht ja irgendwie das Gefühl, was nicht unbedingt immer stimmt, dass die Wissenschaft und den Journalismus immer mehr Vertrauen verlieren in der Bevölkerung. Mhm. Das stimmt vielleicht für den Journalismus, für die Wissenschaft stimmt das nicht. Also die Wissenschaft genießt, wenn nicht doch mehr Vertrauen jetzt als andere gesellschaftliche Akteure. Aber auf jeden Fall gehört irgendwie dieses Aufploppen von SMCs in diesen Trend, um auf jeden Fall die epistemische Autorität, also das heißt den Stellenwert was Wissen ist. Wer darf bestimmen, was Wissen ist? Und welches Wissen gilt? Dass das wieder oder auf jeden Fall, dass das in der Wissenschaft gehört und auch zum Teil in der Journalismus. Ja. So. Und das versucht das SMC, glaube ich, auch zu erreichen. So. Und was vielleicht noch interessant ist, wenn wir über diesen Value Broker-Rolle sprechen, SMC hat letztes Jahr eine Kampagne gestartet, Together for Fact News. Und das ist vielleicht noch interessant daran, ist, dass das SMC, was wir jetzt auch schon gesagt haben, sehr viel Wert darauf legt, dass wissenschaftliches Wissen, wissenschaftliche Expertise als Grundlage für politische Entscheidungen und überhaupt die gesellschaftliche Meinungsbildung benutzt wird. So. Und mit dieser Kampagne versuchen sie, diese wissenschaftliche Expertise durch den Journalismus zu stärken. Also richtig in den Vordergrund, wir sind eine Organisation und dafür stehen wir. Und das ist neu. Das haben sie vorher nicht so gemacht. Und wenn wir auf die Zukunft blicken, ist es natürlich die Frage, werden sie das weiter so machen. Also wird das SMC irgendwie als eigenständiger Akteur so auftreten mit einer Haltung, wir stehen für wissenschaftliche Expertise in der gesellschaftlichen Debatte. So. Mhm. Und das ist natürlich etwas anderes als im Hintergrund wissenschaftliche Expertise mal kurz weitergeben. So, es ist mehr. So, und ja, ich kann mich schon vorstellen, dass auch in anderen Ländern irgendwie die Bedeutung von wissenschaftliches Wissen immer klarer wird und irgendwie immer vielleicht auch stärker gefördert werden muss oder so, dass dieses Gefühl da ist, dass das so sein soll. Und dass es deswegen auch ja, intermediären, wie das SMC vielleicht fördern kann. Die Frage ist natürlich, bleibt es dann, sind das denn unabhängige Zentren, unabhängige Organisationen wie das SMC? Oder gehören sie zur Regierung? Gehören sie zu einem bestimmten Forschungsinstitut oder so? Mhm. Weil das ist sehr besonders an Science Media Centern, dass sie eben unabhängig sind, ne?
Ja. Wolltest du da auch noch was zu sagen, Luisa?
Ich finde das darüber hatten wir auch schon kurz gesprochen, dass es das Finanzierungsmodell, das das SMC Germany hat, ist halt wirklich besonders. Und ich glaube, dahingehend wird das, glaube ich, nicht leicht sein, das eben einfach so zu kopieren, weil es wirklich beeindruckend ist, wie das eben finanziert wird. Aber die Organisation selbst denkt schon auch über dieses Konkurrenzproblem nach. Also zum Beispiel sprechen sie auch viel über diese Wahrnehmung, dass Journals, die Medialisierung von Journals, dass Journals immer mehr anfangen, so Special Issues zusammenzustellen und da eben so mit journalistischen Auswahlkriterien arbeiten zum Beispiel. Also ich glaube, da gibt es schon irgendwie so verschiedene Entwicklungen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das SMC Germany nochmal so eins zu eins kopieren könnte, wenn man die finanziellen Mittel dafür nicht hat. Aber ich glaube schon, dass es verschiedene Modelle geben könnte, die da eben sich entwickeln und dazu in Konkurrenz stehen. Ja,
ich dachte mir nämlich auch gerade, weil also in welcher Form auch immer diese Intermediären dann existieren, aber ich kann mir irgendwie auch nur vorstellen, dass sie sich vermehren werden, weil gerade in der Wissenschaft, also unsere Welt wird ja sowieso immer komplexer und gerade in der Wissenschaft, da ist ja das Wissen so spezifisch teilweise und so kleinteilig, dass man da als Normalbürger eigentlich gar nicht mehr mitkommt. So. Und mir hat mal eine Physikerin erzählt, dass so die Zeit der großen wissenschaftlichen Entdeckungen ist eigentlich vorbei. Also sowas wie, dass es Schwerkraft gibt und dass die Erde rund ist und so, wo jeder das irgendwie noch begreifen kann und was halt ein wirklicher Durchbruch ist, das gibt es eigentlich so kaum mehr. Und das, was jetzt noch so entdeckt wird, ist schon so spezifisch, dass du eigentlich drei Doktortitel haben musst, um da so einfach mal eben mitzukommen. Und deswegen ist es wahrscheinlich wichtig, dass es ja eben diese Intermediäre gibt, die an einer Einordnung arbeiten, zusammen
mit Journalisten. Zusammengefasst, Johanna, das ist sehr wichtig und das ist auch einer der Probleme, sage ich jetzt mal, an die das SMC versucht zu arbeiten, ne? Also was sie schon teilweise mit dieser kommentierten Publikation versucht haben zu machen. Also es kommt eine massive Welle von neuen Erkenntnissen rein. Was machen wir da alles damit? Und noch ein Thema, was wir in unserer Ethnographie gesehen haben, ist zum Beispiel diese ganze kleinteilige Studien, wie man Plastikteilchen abbricht, sage ich jetzt mal, rezykliert. Gefühlt kommt jede Woche 10 neue Studien dazu, die ja jeder einen kleinen Teil zur Wissenskenntnis beitragen, aber man müsste sie eigentlich wirklich zusammenfassen, um da irgendwie einen Sinn rausholen zu können. Ja. Und das macht das SMC, stellt halt größere Fragen und versucht das von mehreren Expertinnen einschätzen zu lassen, um so in der Tat eine Einordnung und eine Orientierung liefern zu können. Richtig, ja. Und das, ich glaube auch, dass das in Zukunft immer wichtiger wird, diese Leistung zu bringen.
Ja. Gut, ihr zwei. Dann würde ich sagen, wir haben es, oder? Haben wir alles abgedeckt?
Haben wir alles abgedeckt.
Ah, das ist eine gute Frage.
Irene könnte noch 3 Stunden weitersprechen, ja. Das sehe ich an der Nasenspitze.
Aber es gibt, genau, das stimmt. Aber es gibt natürlich diesen Arbeitsbericht, der hat vielen, vielen Seiten und da kann man sich natürlich noch weiter reinlesen und den ganzen Details und auch sehen, wie das SMC das denn alles macht.
Das ist natürlich unten verlinkt, sowie Irenes vorheriger Podcast über ihre Ethnographie im SNC. Und du hast ja auch einen Blogantrag geschrieben über die den Moment, als Covid nach Deutschland kam und du beobachtet hast, was sich in der Redaktion tut. Das hast du ja erklärt im Blog. Das ist auch verlinkt. Was verlinken wir noch?
Wir verlinken unser
vielleicht
YouTube-Video.
Das Video. Genau, ja.
Das YouTube-Video. Wir haben natürlich, genau, auf der DACH21-Konferenz haben wir zusammen eigentlich auch diese Ergebnisse präsentiert. Professionelle Qualität, würde ich sagen.
Ja, danke, sehr Johanna. Professionell gefilmt und sehr professionell vorgetragen, noch professioneller vorgetragen. Genau, das ist nochmal quasi knapp zusammengefasst, was wir hier besprochen haben, ne?
Richtig.
Ja, super. Sonst, wenn man sich noch über unsere Forschung informieren will, dann kann man das auf der Webseite tun, leibniz-hbi.de, oder man folgt unserem tollen Twitter-Kanal @Bredo-Institut. Ja, und man hört einfach wieder beim nächsten Bredocast rein. Das würde mich freuen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Vielen Dank. Dankeschön.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.